das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Herzlich willkommen beim Kontaktcenter Network. Hier gibt es immer wieder Neues und Interessantes aus der Welt des Kundenservice und des Vertriebs. Mein Name ist Markus Euler und ich bin gerne Ihr Gastgeber, aber das Wichtigste, das bin nicht ich, sondern das sind immer meine Gäste. Und heute am anderen Ende des Voice-over-IP-Stranges, da sitzt Markus Grutzeck. Markus Grutzeck ist Vorstand des CCN-Netzwerks und Leiter des Marketings von Sellmoor und deren Niederlassung in Hanau. Einen schönen guten Tag, lieber Markus, ich grüße dich.
Hallo Markus, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, und zusammen sprechen, wie das in einem Podcast ja so üblich ist. Und dann lass uns auch gleich starten. Ja, es ist immer wieder wichtig, darüber zu sprechen, wie wir unsere Ziele erreichen, unsere Unternehmensziele, gerade im Vertrieb, wie wir Mensch und Maschine gut miteinander verknüpfen können und damit eben auch neue Kunden gewinnen und Kundenbeziehungen ausbauen können. Dein spannendes Thema für heute lautet 10 Gründe, warum Ihre Mitarbeiter Ihre CRM-Software nicht nutzen. Warum dieser Titel?
Ich treffe eigentlich kaum noch Unternehmen, die gar keine CRM-Software einsetzen. Aber oft treffe ich frustrierte Anwender oder eben Führungskräfte, die klagen, dass kaum jemand die tolle CRM-Software nutzt, die eingeführt wurde.
Okay, also Frust und Nichtnutzung, das hört sich jetzt ziemlich unspannend an. Gibt es aus deiner Rangliste, gibt es eine Rangliste? Das ist so die erste Frage. Und was wäre so ein erster Grund, warum eben die Mitarbeitenden das nicht nutzen und warum sie davon abhält, einfach diese tolle Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen? Ich denke mal, in den wenigsten Fällen scheitert es nicht am Willen der Mitarbeitenden, oder?
Ja, also zum ersten Teil deiner Frage, Rangliste, ich glaube, die ist je Unternehmen bestimmt unterschiedlich. Aber eines der Hauptgründe, die ich immer wieder treffe, ist das Thema Benutzerfreundlichkeit. CRM-Systeme werden ja immer größer und leistungsstärker. Und das heißt eben, die CRM-Software ist oft so komplex, dass die Anwender gar nicht wissen, wie sie ihre täglichen Vertriebsaufgaben damit erledigen sollen. Zu viele Funktionen und Schalter und dann hat man so ein Chaos, ja? Man fühlt sich überfordert. Aber meistens lassen sich ja nicht benötigte Features über die Zugriffsrechte deaktivieren. Also es lohnt sich zu prüfen, was haben wir eigentlich für verschiedene Anwenderrollen und hier entsprechend die Profile in der CRM-Software anzupassen. Und viele Anwender erkennen eben ihre unternehmensspezifische Prozesse in der CRM-Software gar nicht wieder. Und das sorgt dann für Frust und Ablehnung.
Okay, also kann man vielleicht denn sagen, Sie sind erstmal erschlagen von dem Ganzen, ja, was Sie da so sehen. Und im zweiten Schritt wissen Sie auch nicht, ja, was das Ganze für eine Sinnhaftigkeit, was da dahinter steckt. Ja. Und dann wird es erstmal in Ruhe gelassen. Jetzt haben wir ja dann trotzdem, das denke ich, ist ja auch ein großer Fortschritt immer weiter, sehr intuitive Systeme dann doch, die diese User-Freundlichkeit, das User-Friendly dann auch gewährleisten. Aber trotzdem, denke ich mal, kommt man ohne einen minimalen Schulungsaufwand nicht aus. Sowas macht sich aber auch bezahlt, oder?
Ja, aber leider passiert es ja immer in der Praxis wieder, dass CRM-Software eingeführt wird und man versucht sich dann möglichst nah am Standard zu halten und dann ist auch teilweise einfach kein Budget für Schulung eingeplant in dem CRM-Projekt. Man verweist dann die Anwender gerne auf die Trainingsvideos von der Website des CRM-Herstellers, denn da ist ja alles schön dargestellt, aber die Anwender, die wollen ja gar nicht wissen, was macht eigentlich welcher Schalter? Ja, über welchen Knopf drücke ich denn die Suche und wo kann ich einen Datensatz speichern? Ja. Sondern die wollen ja ihre täglichen Vertriebsarbeiten irgendwie sinnvoll da abbilden. Also wie dokumentiere ich einen Kundenbesuch? Wie erstelle ich ein Angebot? Und da braucht es eben ein spezifisches Training, das sich an den Unternehmensprozessen und Aufgaben der jeweiligen Anwender orientiert. Und wenn das nicht da ist, dann ist eben auch die Barriere sehr hoch, die CRM-Software effektiv für den eigenen Alltag zu nutzen.
Also gar nicht so die die Aufforderung der Mitarbeitenden, sondern zeig mir, was das Ding alles kann, sondern zeig mir, wie ich damit einfach meinen Job mache.
Genau.
Ja? Genau. Okay, ja, ja. Was ist ein weiterer Grund, den man vielleicht schon ganz am Anfang berücksichtigen sollte?
Ja, oft erlebe ich in der Praxis, dass die Treue dem Motto viel hilft viel, werden alle irgendwie möglicherweise im Vertrieb relevanten Daten ins CRM übernommen. Ja, das ist an sich ein gutes Ansinnen. Wenn man aber die Datenquellen nicht vor der Datenübernahme auf die Qualität prüft, ja, dann habe ich ein Sammelsurium an Informationen in meinem neuen CRM-System. Und da stehen natürlich zwangsläufig Dubletten. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Und wenn jetzt ein Anwender einen Kontakt anruft, ja, und die Telefonnummer nicht mehr stimmt oder er die Info bekommt, dass der Max Muster seit 3 Jahren schon nicht mehr im Unternehmen arbeitet, dann ist der Frust hoch. Und dann fragt sich ja jeder selbst, okay, wenn schon in dem neuen CRM-System diese Basisinformationen nicht stimmen, ja, was stimmt denn dann überhaupt? Ja, dann arbeite ich doch lieber wieder mit meiner Excel-Liste, ja, da weiß ich, was ich habe, und schon ist die CRM-Software abgeschrieben. Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Informationen, die gar nicht in der CRM-Software klassisch quasi stehen, ja. Also wenn ich mich mit einem Bestandskunden quasi treffe, ja super, dann muss ich gucken im ERP, was waren denn die letzten Aufträge? Ja, dann gucke ich ins Ticketing-System, ob irgendwelche Serviceanfragen offen sind. Und dann schaue ich vielleicht noch ins E-Mail-Marketing-Tool, welche Newsletter der bekommt oder eben nicht. Und das frisst eben auch viel Zeit und führt zu Frust. Also auf der einen Seite quasi Datenqualität, auf der anderen Seite aber nach wie vor Datensilos, die eben nach wie vor zum hohen Suchaufwand führen.
Ja. Ja. Ja, da denke ich, ist auch die Erwartungshaltung ist ja auch berechtigterweise sehr hoch. Ja, also wenn man jetzt ein neues System einführt, sich damit beschäftigen soll und natürlich der Anspruch generell erstmal unterstellt wird, es wird alles besser, schneller, leichter, dann möchte ich ja jetzt auch nicht irgendwie dann doch noch 3 Programme zusätzlich offen haben und suche dann immer noch nach Informationen. Und das Wichtigste ja gerade für Menschen, die am Telefon arbeiten oder auch im Chat oder sonst wo im Support, die Zeit spielt ja eine wichtige Rolle. Ja. Und dann suche ich mir da, ich sag mal, einen Wolf und finde trotzdem nichts. Und ich sag mal, im schlimmsten Fall sagt der Kunde noch, ja, aber die Adresse, die Sie mir gerade genannt haben, die stimmt auch nicht. Ja,
ja, ja.
Da fragt man sich ja wirklich, was bringt es dann für das beste System, wenn die Datenqualität nicht stimmt und damit auch zum Beispiel ja die Aktualität.
Ja, also apropos Daten, ich meine, wir Deutschen sind ja da sehr sensibel, wem wir unsere Daten anvertrauen, was mit unseren Daten passiert. Es ist ja auch in Ordnung, und mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, haben wir da auch einen sauberen rechtlichen Rahmen. Aber ich erlebe oft, dass das weniger das Problem ist, sondern eher das Management. Also ich habe in einem Projekt bei einem Gebäudereiniger erlebt, dass dann die Großkunden, die der Chef persönlich betreut, die waren aus Sicherheitsgründen nicht in der CRM-Software. Ja, das ist zu sensibel. Aber fragt sich natürlich jeder Anwender, ja, warum soll ich denn meine Kontakte im CRM pflegen, ja, wenn der Chef das schon nicht macht?
Ja,
das ist natürlich dann irgendwie kontraproduktiv. Und da ist es natürlich super, wenn es eben positiv ist, dass man sagt, hey, wir kommunizieren die Erfolge, die Anwender quasi erreichen, weil sie mit dem CRM-Software arbeiten und weil die Daten eben gut sind. Also man könnte ja zum Beispiel so Sachen machen, dass man sagt, okay, wir haben Website-Tracking, wir analysieren automatisch, welche Unternehmen besuchen meine Website, die Daten werden angereichert, daraus entsteht automatisch eine Verkaufschance im CRM. Und jetzt kann der Vertriebsmitarbeiter mit validen Daten aufgrund eines Impulses, die der Interessent gegeben hat durch seinen Website-Besuch, ja, loslegen. Und das motiviert natürlich die Leute, ja. Oder wenn eben auch Entscheidungen nachvollziehbar sind, weil sie auf der Analyse und Auswertung der Daten im CRM beschruden. Ja, also Stichwort, was sind möglicherweise neue Märkte, die wir angehen, oder auch die Steuerung über Vertriebsdashboard. Weil dann ist ja jedem Anwender klar, die Daten, die ich eingebe, die sind wirklich wichtig, weil die haben Einfluss darauf, auf unsere Kennzahlen oder auf die Entscheidung, die das Unternehmen im Prinzip trifft.
Ja. Ja, und ich denke, es ist auch ja wirklich berechtigt, wenn jemand fordert, dass es wirklich transparent ist, denn ein gutes CRM lebt ja eben von Daten und jeder Mitarbeitende wird ja auch später aufgrund der Daten, die er eingibt, die sie eingibt, dann auch entsprechend Nachvollziehbarkeit erzeugen. Und da denke ich, ist es auch wichtig, dass da ja die Transparenz auf jeden Fall da auch gewährleistet ist. Wir sind da ja wieder in einem Veränderungsprozess und ich denke, das Wort ist ja wirklich mittlerweile nichts mehr Besonderes, sondern diese Veränderungen sind ja ein Dauerzustand und das ist ja auch bestimmt richtig. Wie ist es denn jetzt, weil du das Management angesprochen hast, wird deine Erfahrung jetzt bei CRM-Projekten immer noch so erwartet, dass Menschen, Mitarbeitende ja so unendlich anpassungs- und wandlungsfähig sind? Also hier gibt's ein neues Produkt, neuer Prozess, neue Kollegen und ja, wir führen auch noch ein neues CRM-System ein. Bei aller Liebe zum Fortschritt und auch diesen Veränderungen in unserer Welt, Schnelllebigkeit und so, das hat doch auch bestimmt Auswirkungen auf die Akzeptanz und Nutzung, dass man das berücksichtigt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wer ja CRM 1:1 irgendwie abbildet von dem, was vorher da war, der tauscht ja im Prinzip nur die Kleider aus. Ja, also dann wird das eine CRM durchs andere abgelöst, aber im Prinzip ist ja, haben wir das Gleiche wie vorher. Und natürlich werden die Erwartungen erfüllt, weil dann passiert ja nichts anderes, außer dass die Oberfläche anders aussieht. Das heißt, jede CRM-Einführung ist natürlich ein Veränderungsprozess. Also wir müssen ja daher gehen, dass wir sagen, okay, stimmen denn die Prozesse, die wir eigentlich in der Vergangenheit hatten, stimmen die noch mit der Realität, wie wir es heute leben, noch überein? Und ist das ein Prozessablauf, der auch in Zukunft tragen wird? Also von daher habe ich da immer dieses Change-Thema mit drinne. Und natürlich sind die Anwender oft veränderungsmüde, aber deswegen ist es eben wichtig, dass wir die Mitarbeiter von Anfang an mit in die Konzeption einbeziehen. Also dass die Anwender merken, okay, mein Input ist quasi gefragt und ich bin Teil dieses Veränderungsprozesses. Ich erlebe es eher so, dass das Problem entsteht, wenn das CRM-System eingeführt worden ist, dass es dann quasi für neue Mitarbeiter durch die natürliche Fluktuation irgendwie kein Konzept gibt, wie die in diesen Prozess, in dieses CRM-System reinkommen. Mhm. Das ist oft dann eher so stille Post. Gabi sagt dann dem Max, wo es drücken muss und dann werden irgendwelche handgeschriebenen Zettel rausgeholt. Ja, für Angebot musst du erst die 1 drücken und dann auf das 2. und dann kommt der Dialog da willst du da und klickst hier. Ja, was wir brauchen, wäre eigentlich sowas wie CRM-Paten oder Mentoren, die quasi für Anwenderfragen permanent da sind. Also sowas wie Power-User, die sich super gut auskennen, die tief im Prozess drin sind und die empathisch quasi rüberkommen, bei denen es eben nicht peinlich ist, dass ich den mal anhaue und frage, wie geht das? Mhm.
Wir hatten jetzt schon so ein paar Themen, die du da eingeworfen hast, wo immer wieder das Thema Management drin vorkam. Auch jetzt, denke ich mal, bei der Unterstützung der Mitarbeitenden im Entwicklungsprozess, im Weiterentwicklungsprozess. Wenn jetzt das Management, was sich ja irgendwann mal aufgrund von Problemen oder von guter Beratung in Kombination damit auch für ein neues CRM entschieden hat, ist das eher aus deiner Praxis, aus der Implementierung und der weiteren Betreuung, ist das eher ein Hemmschuh, ohne das jetzt böse zu meinen? Oder wie kann eben das Top-Management oder auch das mittlere Management natürlich da als Beschleuniger dienen?
Also ich glaube, das Management hat eben ganz stark so eine Vorbildfunktion. Ich habe es ja vorhin im Beispiel von einem Gebäudereiniger schon angesprochen. Wenn das Management selbst nicht mit dem CRM-System arbeitet oder auch die Vertriebssteuerung über so ein Vertriebsdashboard von der CRM-Lösung nachvollziehbar quasi macht, dann ist es für die Akzeptanz der Anwender von so einem System immer schwierig. Ich hatte bei einem Dienstleister den Fall, da war das erklärte primäre Ziel, wir wollen die Vertriebssteuerung optimieren. Wenn man aber dann nicht vor Augen hat, wie schaffe ich es mit der CRM-Lösung, Quick Wins für jeden Anwender zu schaffen, also wo die Zeit sparen oder neue Impulse bekommen oder das Thema wieder Vorlagenmanagement einfacher gelöst ist, dann hänge ich die Anwender quasi ab. Dann wird das CRM-System eine reine Reporting-Geschichte. Das hat da auch in diesem Beispiel dazu geführt, dass die Mitarbeiter im Prinzip nur Verkaufschancen erfasst hatten, wo sie schon die mündliche Zusage in der Tasche hatten. Ja, okay. Also dann wird das CM-System gar nicht mehr operativ genutzt. Dann gibt es so eine Schatten-Excel-Liste, wo jeder mitarbeitet. Und erst, wenn das Ding safe ist, dann wird es ins CM reingeklopft, damit das Management einen tollen Report hat und ich im Prinzip eine super Wandlungsquote habe. Ja. Also da muss man einfach gucken, was ist die Intention. Und da hat das Management natürlich in dem, was es tut und kommuniziert, einen riesen Impact.
Also auch hier, hast du ja schon gesagt, Management auch in den Schulungen dabei, gutes Infomanagement und einfach auch zeigen, dass man jetzt nicht nur da was eingekauft hat, sondern eben auch ja sich dafür interessiert.
Ja, ja. Also ein schönes Beispiel wäre ja dann, wenn das Management sagt, alles klar, ich begleite mal den Außendienst, ich setze mich ans Telefon, Kundenservice und erlebe einfach mal selbst, was sind denn da die Aufgaben und Anforderungen und wo sind vielleicht auch Vorgaben, die in der Praxis vielleicht wenig Sinn machen, ja, die auch für die Anwender irgendwie nicht nachvollziehbar sind.
Ja, genau. Um einfach auch da ständig auch daran weiterzuarbeiten, dass die Ziele erreicht werden und da spielen ja auch dann eben die Prozesse, die da dahinter liegen, eine ganz wichtige Rolle, ja.
Ja. Ja, gerade wenn du das Prozessthema ansprichst, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Anwender schon bei dieser Prozesskonzeption mit reinholen. Ja, oft ist es ja so, dann gibt es irgendwie in einem Turmverlies, ja, zieht sich dann das CM-Projektmanagement zurück. Das sind dann lauter Führungskräfte, die denken sich einen super Prozess aus. Und die Anwender, die kommen dann erst bei der Schulung irgendwo ins Boot. Ja? Und die denken dann, okay, ey, was schulen die uns jetzt? An der Basis haben wir ganz andere Sorgen und Herausforderungen. Und deswegen macht es Sinn, ins Projektteam wirklich Endanwender aus den ganz verschiedenen Bereichen mit einzubeziehen. Also aus Innendienst, aus Außendienst, Marketing und Vertrieb. Also in den Bereichen, wo wir zukünftig irgendwie CRM-Nutzung sehen. Und dann kann man gemeinsam diese Prozesse eben entwickeln, ausgehend vom Ist-Zustand und eben auch, was brauchen wir heute oder wie leben wir es heute und was brauchen wir in der Zukunft.
Ja.
Und da ist es eben oft auch hilfreich, dass man einen externen Berater mit reinnimmt, der die Rolle des Kunden einnimmt, weil der Kunde sitzt ja in der Regel in so einem Projektteam nicht am Platz und das führt dann dazu, dass Prozesse rauskommen im Design, die für die Mitarbeiter schick sind, für das Unternehmen schick sind, die aber nicht zwangsweise kundenorientiert sind.
Ja. Ja,
und da muss man einfach schauen, was erwartet der Kunde heute eigentlich? Ja, also wenn Kunden im Prinzip einen digitalen Bestellprozess bei Amazon aus ihrem Privatleben gewohnt sind, ist es dann noch adäquat, dass ich dem Kunden ein Angebot per PDF schicke, was der ausdruckt, unterschreibt, wieder einscannt, ja, und dann mir zuschickt, ich eine Auftragsbestätigung schicke? Also das muss man einfach mal aus der Realität der Leute, wie wir sonst leben, schauen, ist das noch State of the Art oder ist das ein Prozess, der zukünftig noch passt?
Ja. Ja. Ja, und dann ist es ja schön, wenn wirklich alle Sichtweisen in Anführungszeichen an einem Tisch sitzen. Das Management aus unternehmerischer und strategischer Sicht, der User tatsächlich aus dem täglichen Doing raus und eben dann der Berater, der ja eben von draußen drauf schaut mit der Kundenbrille. Und dann sollte man es ja wirklich hinkriegen, aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, Wünsche und Ziele da was Gutes draus zu entwickeln. Also da sollten ja dann wirklich die Meilensteine und die großen Ziele dann auch festgelegt werden.
Genau, wenn man das dann auch, also diese Prozesse in der CRM-Software wirklich abbildet, dann schafft man natürlich eine hohe Identifikation der Anwender auch mit dem System. Weil dann ist es eigentlich egal, ob da Anbieter A oder Anbieter B auf der Lösung steht. Die Leute sagen, das ist unser CRM, das sind unsere Prozesse, die haben wir gemeinsam erarbeitet. Und die Leute, die dann an diesem Prozessdesign beteiligt waren, die dienen automatisch als Multiplikatoren. Ja, wenn ich weiß, Hans auf der Auftragsabwicklung hat den Prozess mitkonzipiert und der ist jetzt einfacher als früher, dann wird auch Gabi und Max sagen, alles klar. Wenn Hans dabei war, dann wird das schon passen. Ja.
Ja. Und es kam nicht dieses berühmte von oben.
Genau.
Genau. Sondern tatsächlich von der Basis her. Super spannend. Welche Faktoren gibt es denn noch?
Ja, also ich glaube, ein Hygienefaktor oder also Standardvoraussetzung ist natürlich die technische Zuverlässigkeit und Leistung. Ja, also wir haben ja zunehmend cloudbasierte Systeme. Und wenn natürlich jetzt, ich sage mal, das System langsam ist oder gar nicht zur Verfügung steht, das sorgt natürlich für Frust. Ja? Also wenn ich jetzt Außendienstler bin und bei mir ist jetzt ein Termin irgendwie ausgefallen, ich will wissen, okay, wen könnte ich im Umkreis von 10, 20 Kilometern eigentlich noch besuchen und die Abfrage dauert 3 Minuten, ja, oder das System steht mobil gar nicht zur Verfügung, dann bin ich logischerweise nicht happy, ja, weil das bin ich zum Däumchen drehen verdammt oder auf meinem Kopf oder Intuition, wo ich noch hinfahren könnte. Also das ist quasi Basisvoraussetzung. Und wenn wir an Cloud-Lösungen denken, habe ich als Unternehmen halt null Einfluss auf die Performance. Mhm. Also sag mal, das ist ja sehr schön, wenn ein CRM-Hersteller quasi boomt und total viele Kunden gewinnt, wenn dann die Rechenzentrumsleistung nicht mitwächst, ja, habe ich natürlich irgendwie als Endkunde ein Problem. Und das sorgt natürlich auch für Frust, weil dann fangen die Leute an und sagen, okay, ich mache jetzt die Tour, dann drucke ich mir mal lieber alle Kundendaten aus, mache ich mir so eine Kundenliste auf Papier, falls das CRM-System wieder mal nicht verfügbar ist. Ja. Mhm. Und das ist dann natürlich so ein Rückschlag, wo dann keiner Bock hat auf das CRM-System. Ja.
Absolut, ja. Jetzt gibt's ja wirklich unterschiedlichste Systeme und auch ganz mit sehr, sehr unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten. Und wahrscheinlich ist es doch auch im großen Maß davon abhängig, wie viel Mühe man sich macht und welche Unterstützung man sich holt, um jetzt nicht nur den passenden Anbieter. Du hast gerade gesagt, es gibt cloud-basierte Systeme, es gibt noch andere. Also dieser Aufwand tatsächlich für das Customizen, ist es denn heute noch so, dass es noch grundsätzlich CRM-Systeme von der Stange gibt, um das mal so zu sagen? Oder wie ist da ein gesundes Verhältnis zwischen Standardisierung und eben Individualisierung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also viele Lösungen bieten ja eine ganz breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten. Ich bin da eher ein Fan davon, agil vorzugehen. Also was brauchen wir als Unternehmen unbedingt für den Start, um mich da schon sehr stark am Standard zu orientieren? Oft ist es ja dann so, dass man sagt, ja, wir brauchen noch die 5 oder 10 Datenfelder und bei uns ist der Prozess vielleicht eine Stufe mehr, eine Stufe weniger in der Akquise. Aber dann im Prinzip nicht zu sagen, ja, jetzt ist CRM eingeführt, jetzt können wir die Hände in den Schoß legen, das war's, sondern zu sagen dann Phase 2, Phase 3, aus der Erfahrung der Praxis und dem Feedback der Anwender, was wollen wir eigentlich noch haben? Was brauchen wir eigentlich noch? Ja, das ist so oft das Problem mit CRM-Einführung. Alle sind happy, hurra, das CRM läuft, die Daten sind drin, die Anwender können damit arbeiten und dann passiert gar nichts mehr. Ja, und nach 5 oder 7 Jahren merkt man dann, oh, irgendwie fühlt sich das unrund an und unpassend und der Ruf nach einer neuen CRM-Lösung wird dann irgendwie laut. Ja, also da muss man einfach mitgehen und sagen, es gibt vielleicht so ein beständiges, kleineres CRM-Projektteam. Wir haben so eine Innovationskultur, die Anwender können immer wieder ihre Wünsche äußern, ihre Ideen einbringen und dieses Team bewertet diese Dinge und setzt eben dann auch um und nimmt eine Anpassung oder Erweiterung in der CRM-Software vor oder gibt ein Feedback, warum das vielleicht keinen Sinn macht. Das ist ein sehr individueller Wunsch, ist, der aber für die Unternehmen insgesamt nicht so wertvoll ist.
Also auch hier sich auf das Wichtigste zu fokussieren und dann zu reflektieren, um zu entscheiden, okay, brauchen wir noch was, wo müssen wir noch einen zusätzlichen Schalter, wie du so schön sagst, einbauen oder auch nicht, um das einfach auch, ja, bei dem Thema Change nochmal, um das einfach auch verträglich zu gestalten.
Genau.
Ja, weil es ist bestimmt auch ein Frustfaktor, wenn man Dinge lernt und eingearbeitet wird, die man später gar nicht oder nie braucht.
Ja.
Ja, also dieses unnütze Wissen eventuell, um das mal so böse zu bezeichnen. Dann, wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir schon 9 Gründe gefunden. Also du hast die mitgebracht, ja.
Ja.
Was ist der letzte?
Ja, das Thema Datenkultur, das geht ja einher auch mit dem, was wir gerade besprochen haben. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ein Projekt gehabt bei einem Trockenbauer, da haben wir dann 10 Daten, sollten die Anwender erfassen, um ein Lead zu qualifizieren. Ja, also Branche, wie viel Objekte macht der im Jahr und was weiß ich alles. Ja.
Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber führt in der Praxis dazu, dass jeder Anwender quasi so ein, zwei Qualifizierungsvorlieben entwickelt hat und natürlich kein Datensatz die gleichen Qualifizierungsmerkmale ausgefüllt hat. Das heißt, alles, was ich da im Prinzip reinpacke, muss ich ja auch irgendwie pflegen. Also es ist ja nicht mit einer einmaligen Dateneingabe getan, sondern ich muss das Zeug ja auch aktuell halten. Und da darf ich A, die Mitarbeiter nicht überfordern, muss aber auch auf der anderen Seite sensibilisieren für den Wert qualitativ hochwertiger Daten. Denn wenn ich das nicht habe, brauche ich mir quasi für die Zukunft um Ideen wie künstliche Intelligenz oder Business Intelligence eigentlich keine Gedanken machen.
Ja.
Und es braucht eben auch Klarheit, wo werden denn welche Daten gepflegt? Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich könnte ja quasi sagen, alles klar, bei Leads, Interessenten ist das CRM-System das führende System. Das heißt, da werden diese Daten gepflegt. In der Bestandskundenbetreuung, ja, da möchte ich, dass die Stammdaten, also Anschrift, Rechnungslieferanschrift, im ERP-System gepflegt werden und über die Schnittstelle automatisch ins CRM synchronisieren. Aber alle kontaktbezogenen Informationen, auch bei Bestandskunden, sind im CRM zu pflegen.
Mhm.
Ja, da habe ich schon mal eine klare Verantwortlichkeit, was wird in welchem System gepflegt. Und dann brauche ich eine Klarheit, welche Mitarbeiter sind denn für die Pflege welcher Daten verantwortlich. Also ich könnte zum Beispiel sagen, im Vertrieb die zugeordneten Kunden zu einem Vertriebsmitarbeiter, dafür ist diese Person verantwortlich. Das Problem entsteht oft dadurch, dass es diese Verantwortlichkeit nicht gibt. Wenn man denkt dann, okay, ich ändere das jetzt nicht, ja, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, das wird schon irgendwer machen, irgendwann.
Mhm.
Und dann passiert ihm genau gar nichts.
Ja.
Und wenn wir die Weihnachtskartenaktion haben, wundern sich alle, warum so viele Weihnachtskarten als unzustellbar zu bekommen.
Ja.
Ja. Dann manifestiert sich das dann.
Ja, ja. Also ich persönlich mag den Begriff Datenkultur, dieser bewusste Umgang damit, denn machen wir uns ja nichts vor. Ohne Daten ist jedes Unternehmen heute aufgeschmissen, wenn die Daten auch nur mal kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen oder welche weg sind, aus welchen Gründen auch immer. Da würde ich gerne noch einmal nachfragen, woran liegt es denn aus deiner Erfahrung, dass bei dem Thema Daten so ambivalente Haltungen entstehen? Ja, also auf der einen Seite, und da schließe ich mich mal nicht aus, hauen wir mit unseren Daten um uns, ohne nachzudenken, ja, bei der Bonuspunkte-App und beim Gewinnspiel und beim, ja, aber wenn der Energieversorger nach unserer Telefonnummer fragt, dann sagen wir, ne, das kriegst du nicht, ne?
Ja.
Ja, also mein Strom, das ist ja nicht so wichtig wie andere Sachen.
Ja.
Das wird wahrscheinlich im Kontext von KI noch mal ganz andere Bedeutung gewinnen, oder?
Ja, also man denkt ja immer quasi, das mit den Daten ist kostenlos. Also wir bezeichnen ja Daten als eine der wichtigen Ressourcen im Unternehmen. Ja, wenn wir Strom beziehen, ist klar, dass das Geld kostet. Ja, wenn wir Mitarbeiter haben, ist es auch klar, dass die ein Gehalt wollen. Und wenn wir Daten haben, denken wir immer, ja, das ist kostenlos, ne? Also die Daten, die kommen ja irgendwie und die geben wir da ein und ja. Und wenn man dann mal so ein Datenaudit macht, es gibt ja Dienstleister, die bewerten die Qualität der Daten und man bekommt dann mal schwarz auf weiß die Analyse, wie gut oder weniger toll die Daten sind. Und man bekommt dann auch einen Vorschlag, wie der Dienstleister die Daten bereinigt oder Dubletten automatisch zusammenführt oder anreichert und bekommt dafür einen fünfstelligen Betrag angeboten, dann fallen irgendwie alle in Ohnmacht und sagen, das kann ja nicht sein, 30.000 Euro soll das jetzt kosten. Nee, also das machen wir nicht. Ja, und das ist, glaube ich, so was, wo uns einfach noch der Sinn fehlt für den Wert, also auch den monetären Wert von Daten und auch das Daten aktuell halten, was kostet. Ja, wenn ich nichts mache, veralten meine Daten und dann kann ich schon quasi in der Zeitachse wissen, wann kann ich eigentlich die Daten löschen, weil die sowieso wertlos sind.
Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Markus.
Ja, gerne.
Ja, ich sag mal, ob wir alles richtig machen und ob wir alles kontrollieren können, das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Ich finde es wichtig, dass jemand wie du, der ja jahrzehntelange Erfahrung mit diesem Thema hat, einfach auch die Punkte kennt, wo man sagen kann, wenn du das so machst, dann wird es nicht funktionieren. Und da gibt es ja auch immer klare Handlungsempfehlungen und To-Dos, wie man das vermeiden kann. Und das Rad muss man ja auch nicht immer neu erfinden. Also das finde ich sehr wertvoll. Auch jetzt der ein oder die andere wird da jetzt 2, 3 Punkte wiedererkannt haben, weil sie logisch erscheinen oder weil du nochmal in Wunden reingegriffen hast, die schon mal entstanden sind, was ja auch ganz gut ist. Vielen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank allen, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören, diese Episode. Wie immer gibt es die Kontaktdaten in den Shownotes und der Kontakt zu Markus Kruczek, der lohnt sich immer. Das darf ich aus eigener Erfahrung gerne mal so sagen.
Ja, vielen Dank, Markus.
In diesem Sinne sagen wir
Ciao.